Ich werde versuchen, in den nächsten 15 Minuten das Kunststück zu schaffen, to put the universe into a nutshell, nämlich die Problematik oder das Thema der Biomarker, das ja ein äußerst umfassendes ist, auf paradigmatisch anhand des Mammakarzinoms und des kolorektalen Karzinoms zu versuchen, Ihnen so darzustellen, dass Sie ein Bild davon bekommen, was in der Pathologie passiert, mit welcher Dynamik dieses Fach konfrontiert ist und wie wir versuchen, vom Lineal als einem messbaren Parameter, wie ein Biomarker definiert ist, bis hin zur Analyse von genetischen Veränderungen zu versuchen, insbesondere im Bereich der Onkologie und der Tumordiagnostik zu dem zu kommen, was man als personalisierte Medizin beschreibt und bezeichnet, wobei ich mich in diesem Zusammenhang schon jetzt dazu genötigt fühle, auch etwas kritisch dazu anzumerken, personalisierte Medizin ist vielleicht nicht die richtige Terminologie, denn moderne Medizin oder Medizin insgesamt kann auf die relationale und die Beziehungsdimension, also das Personifizierte, in gar keiner Weise verzichten. Ich habe noch eine Bemerkung im Vorfeld. Ich habe diesen Vortrag mit englischen Diapositiven und Folien hinterlegt, aus Gründen der Einheitlichkeit, sodass nicht ständig sozusagen zwischen Deutsch und Englisch hin und her gesprungen wird. Die Definition eines Biomarkers, wie sie die FDA vorsieht, heißt, es ist ein Charakteristikum, das messbar ist, und das sowohl für normale biologische Prozesse, aber eben auch für pathologische Prozesse Anwendung findet und insbesondere, und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, auch zur Anwendung kommt, wenn es um therapeutische Interventionen geht. Ein idealer Biomarker sollte einfach und leicht messbar sein, reproduzierbar messbar, er sollte kosteneffizient sein, unter Umständen, wenn es darum geht, dass er zum Therapiemonitoring verwendet wird, auch diese therapieassoziierten Veränderungen unter Umständen inkludieren und darüber hinaus möglichst unabhängig sein von Variablen wie beispielsweise Geschlecht oder Ethnien. Die Aspekte der Tumormarker, auf die ich jetzt eingehen werde, betreffen einerseits histologische, also verschiedene Typen, nämlich histologische und molekulare Marker und das eingebettet in die Art und Weise, wie Biomarker kategorisiert werden können. Auf die anderen Aspekte, die hier aufgelistet sind, werde ich nicht eingehen. Aber wesentlich unter diesem Aspekt ist schon, dass wenn man über Biomarker spricht, dass man möglichst eine gemeinsame Sprache zu dieser Thematik auch finden soll. Die Aspekte, auf die ich sozusagen speziell eingehen werde, ist einerseits der diagnostische Aspekt, dann der prognostische Aspekt und der prädiktive Aspekt, die uns Biomarker eröffnen. Und ich möchte Ihnen das, wie gesagt, an zwei Tumoren darstellen, nämlich einerseits am Mammakarzinom und andererseits am kolorektalen Karzinom. Mein Vorredner hat bereits auf das Mammakarzinom ja von der Bildgebung her hingewiesen und kann mich noch gut erinnern, als ich meine Ausbildung in den frühen 80er Jahren begonnen habe, war also das diagnostische Armamentarium, mit dem wir das Mammakarzinom diagnostiziert haben, ein recht eingeschränktes. Nichtsdestotrotz hat das auch damals schon umfasst eine histologische Klassifikation. Das heißt, wir haben uns an histologischen Klassifikationen zu orientieren. Das diagnostische Material, mit dem wir arbeiten, sind entweder Biopsien oder Operationspräparate. Und wir bestimmen mittlerweile an diesen Tumoren, sowohl an der Stanze wie auch am Operationspräparat, sowohl prädiktive als auch prognostische Marker, wobei wir uns im Wesentlichen zweier Methoden bedienen, nämlich neben der klassischen, neben dem Lineal, wenn Sie so wollen, um die Tumorgröße zu bestimmen, der normalen Lichtmikroskopie und vor allem dann aber immunmorphologischen Methoden, wo wir mit monoklonalen Antikörpern ganz zielgerichtet Strukturen und Moleküle im Gewebe nachweisen können und zunehmend auch molekulare Tests. Und diese Prozedur muss eingebettet sein in eine klinisch-pathologische Korrelation und Kooperation. Das beginnt, wenn man die Tumorgröße als Biomarker betrachtet und die histologische Aufarbeitung in einer Standardisierung, wie wir diese Präparate bearbeiten und verarbeiten. Also sie müssen farbmarkiert werden, es muss gewährleistet sein, dass die wesentlichen pathologischen Veränderungen dann auch in diesen Einbettkapseln und Kassetten, wie Sie das hier sehen, prozessiert werden, um dann histologisch untersucht werden zu können. Also die Standardisierung der Vorgehensweise beginnt praktisch mit der Einsendung und mit dem makroskopischen Präparat. Die Standardisierung der histologischen Diagnosen ist vorgegeben, und zwar im Wesentlichen durch die WHO-Klassifikationen, die in etwa 3- bis 5-jährigen Abständen abgedatet werden. Und Sie sehen hier, welche verschiedenen Subtypen des Mammakarzinoms die WHO vorgibt. Und auch das sind, wenn Sie so wollen, Biomarker. Denn die Gruppe der Tumoren bis zum muzinösen Karzinom sind eigentlich solche, die per Definition eine bessere Prognose aufweisen, wie der Rest dieser Tumoren, wie etwa das meduläre Karzinom, mikropapilläre und andere Subtypen. Also das heißt, auch auf der Ebene der Histologie, obwohl das jetzt ein qualitativer Aspekt ist, können wir prognostische oder tätigen wir indirekt prognostische Aussagen. Und das wäre so ein Tumor, der etwa eine bessere Prognose hat, nämlich ein sogenanntes muzinöses oder schleimbildendes Karzinom, und Sie sehen eben diese relativ hoch differenzierten Tumorzellverbände in großen Schleimsee. Der nächste Punkt ist, dass wir diese Tumoren gradieren, also ihren Malignitätsgrad feststellen, und auch das sind messbare Größen, die in Scoring-Systeme einfließen und wo wir anhand dieser Scoring-Systeme, die einerseits die Struktur der Tumorzellen betreffen, wie etwa bilden sie Drüsen, ja oder nein, die Art und Weise der zellulären Atypien oder das Ausmaß der zellulären Atypien und die Mitoserate in einem Scoring-System zusammenfassen, um dann so einen Tumor als Grad 1, Grad 2, Grad 3 zu klassifizieren, Ausdruck der biologischen Aggressivität, die diese Tumoren aufweisen. Und letztlich, und damit komme ich jetzt zu den prädiktiven bzw. prognostischen, aber noch stärker prädiktiven Markern, der Nachweis der Steroidrezeptoren in diesen Tumoren, wie gesagt eben mit immunhistochemischen oder immunologischen Methoden, die es uns gestatten, diese Moleküle in den Tumorzellen nachzuweisen, diese braun gefärbten Zellkerne, die enthalten den Östrogenrezeptor in diesem Fall. Und auch diese Vorgehensweise folgt einem standardisierten Algorithmus. Ein weiterer Marker, der obligat zur Diagnostik dazugehört und auch bis zu einem gewissen Grad prädiktiven Charakter hat, ist der Nachweis proliferierender Zellen, also solcher, die im proliferierenden Zellpool sozusagen sind, potenziell teilungsfähig. Und das machen wir mit einem Marker, der als Ki67 bezeichnet wird, und man geht dabei so vor, dass man einfach den Prozentsatz positiver Zellen im Tumorgewebe feststellt, und etwa das St. Gallen schlägt vor, diese die proliferative Aktivität eines Tumors mit in die Diagnostik aufzunehmen und zu unterscheiden zwischen niedrig proliferierenden, hochproliferierenden Tumoren. Üblicherweise macht man das mit Eyeballing, also das heißt, man schätzt, schrägstrich zählt, positive versus negative Zellen. Idealerweise wären natürlich oder sollten Methoden zur Anwendung kommen, die etwas unabhängiger und quantitativer sind, wie etwa bildanalytische Verfahren an digitalisierten Bildern. Der nächste Schritt in der Diagnostik und ebenfalls prädiktiv ist der Nachweis des HER2-Neumoleküls, also des, eines Wachstumsfaktorrezeptors an der Zelloberfläche. Und hier werde auf das noch ein bisschen genauer dann eingehen, aber grundsätzlich der Approach ist der, dass wir zunächst nachweisen, ist dieses Molekül an der Zelloberfläche vorhanden und in welchem Ausmaß. Und, dann, und die Ebene darunter soll uns darüber Auskunft geben, welche genetische oder liegt eine entsprechende genetische Veränderung vor, nämlich eine Amplifikation dieses Gens, die uns sicher macht, dass diese Tumoren dann eben auch mit Herceptin, also mit einer ganz spezifischen Antikörpertherapie, behandelt werden können. Das heißt, wir verwenden zwei Methoden, nämlich einerseits die Immunhistochemie und andererseits die sogenannte Fischtechnik oder Fluoreszenz in situ-Hybridisierung, mithilfe derer wir die Anzahl der Gene des die Anzahl der HER2-Neugene mehr oder weniger in den Tumorzellen feststellen können. Es gibt auch andere Verfahren, wo das nicht fluoreszenzoptisch funktioniert, sondern mit dauerhaften Farbstoffen. Und dieser Tumor ist insofern interessant, als wenn Sie diese Zellen hier betrachten mit diesen vielen schwarzen Punkten, darauf aufmerksam macht, dass offensichtlich in einem Tumor, der ansonsten nicht amplifiziert ist, Zellpopulationen vorkommen, die eine deutliche Amplifikation dieses Gens aufweisen. Auch dieser Approach muss quantitativ und sauber abgesichert sein und es gibt dafür entsprechende Algorithmen, die vorschreiben, wie vorzugehen ist, und zwar sowohl auf der Ebene der Immunhistochemie, also jener Methode mit diesen braunen Färbungen an der Zelloberfläche, aber auch mit jenen Methoden, die uns über die Genanzahl Auskunft geben, und aus diesen Algorithmen heraus wird sozusagen eine Diagnose erstellt, auf Basis derer dann der Einsatz einer ganz gezielten Therapie, nämlich der Trastuzumab-Therapie, erfolgen kann. Wir sind auch in der Lage, auf Basis dieser Phänotypen Mammakarzinome zu subklassifizieren in verschiedene Subtypen, ebenfalls Ausdruck einer standardisierten Herangehensweise und von prognostischer und therapeutischer Bedeutung. Und letztlich sind es molekulare Tests, die ebenfalls als Biomarker zum Einsatz kommen. Ich habe hier nur zwei gelistet, nämlich EndoPredict und Oncotype DX, wo man die Gensignatur dieser Tumoren sich anschauen kann und damit eine sehr präzise Risikodefinition für den weiteren Verlauf des Mammakarzinoms bekommen kann, insbesondere bei hormonrezeptor-positiven Tumoren, wo sich die Frage stellt, soll eine antihormonelle Therapie mit einer Chemotherapie gegeben werden, ja oder nein. Und das Interessante, insbesondere die Anzahl der Gene, die hier untersucht wird, ist variabel von 12, 21 bis über 70. Der wesentliche Punkt ist, dass im EndoPredict, und das ist ein Punkt, den ich bemerkenswert finde, das Lineal, dann das Mikroskop, nämlich der Nodalstatus, wir stellen fest, gibt es Metastasen, ja oder nein, bis zur genetischen Ebene in einem Score verpackt wird, um dieses Risiko zu definieren. Also kein monoparametrischer Zugang. Die Methoden, die wir dafür verwenden, sind genetischer Natur. Und in der Realität sieht das dann so aus, dass ein Beispiel einer 56-jährigen Patientin mit einem verifizierten Mammakarzinom operiert und Wächterlymphknotenbiopsie, die histologische Diagnose, die mit einschließt den histologischen Subtyp, das Grading, das T-Stadium, in diesem Fall ein relativ kleiner Tumor, 7 mm, allerdings mit einer kleinen Lymphknotenmetastase, Rezeptor positiv, HER2 negativ. Und aus dieser Konstellation heraus, nämlich der Lymphknotenmetastase, wurde bei dieser Patientin für die Folgetherapie oder für die Frage, welche Art der Therapie, auch noch dieser zusätzliche molekulare Test durchgeführt, der im Prinzip ein geringes Risiko für eine Fernmetastasierung nach 5 Jahren hormoneller Therapie attestiert, sodass auf eine zusätzliche Chemotherapie in diesem Fall wahrscheinlich verzichtet wurde. Ähnlich ist die Situation, dass wir auch nach durchgeführter Therapie verpflichtet sind, über den residuellen Tumor präzise Auskunft zu geben. Und auch dafür gibt es verschiedene Systeme. Eines, das Sie hier sehen, ist dieses Residual Cancer Burden System, extrem aufwendig, um nach erfolgter neoadjuvanter Chemotherapie residuellen Tumor festzustellen, ja oder nein. Eingetragen dann in eine standardisierte Liste. Das Resultat ist ein standardisierter Pathologiebefund, in dem alle diese Parameter, die wir jetzt besprochen oder die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, dargestellt werden und enthalten sind. Der zweite Tumor, mit dem ich mich kurz beschäftigen werde, ist das kolorektale Karzinom. Und zwar in erster Linie unter dem Aspekt, welcher Aufwand sozusagen betrieben werden muss, um biologische Marker und Biomarker, die bei diesen Tumoren und in der Onkologie Einsatz finden, um Ihnen zu zeigen, mit welchem Aufwand das verbunden ist und was da dahinter steht. Beispiel, ein 37-jähriger Patient, Sigma resiziert und auch Resektion einer Lebermetastase. Die Histologie, ein kolorektales Adenokarzinom, Malignitätsgrad 2 im Tumorstadium PT3, also extramural ausgebreitet, 2 von 15 Lymphknoten positiv, Lymphgefäßeinbrüche, Lebermetastasen. Die molekularen Tests, die in diesem Fall durchgeführt werden, sind folgende. Zum einen die Mikrosatelliteninstabilität, also ob Enzyme, die für die DNA-Reparatur erforderlich sind, in diesen Tumoren verändert sind, ja oder nein. Das ist ein prognostischer Marker. Finden wir sogenannte stabile Verhältnisse vor, dann beinhaltet das oder bedeutet das eine schlechtere Prognose. Und dann aber wesentlich wichtiger prädiktive Marker, nämlich Veränderungen an bestimmten Onkogenen der KRAS und der BRAF-Gruppe, aus denen abzuleiten ist, sind diese Tumoren einer bestimmten Therapie zugänglich, ja oder nein. Und wären das hier im KRAS-Wildtypen, dann könnten diese Patienten mit Anti-IGF, also mit einem Anti-Wachstumsfaktor-Antikörper, behandelt werden in Kombination mit Chemotherapie. Also ein klassisch prädiktiver Biomarker. Der Hintergrund ist, dass dieses RAS-Onkogen bzw. Gruppe oder RAS-Gene involviert sind in einen Signalübertragungsweg und dieser Signalübertragungsweg kann durch diese Therapie nur dann blockiert werden, wenn dieses Gen eben nicht mutiert ist, sondern eine Wildtyp-Konfiguration aufweist. Nun, was ist das Interessante an diesem Aspekt, was Biomarker insgesamt betrifft? Das Interessante an diesem Tumor ist, und Sie sehen das hier anhand einer Arbeit des American College of Pathology, dass ganz bestimmte Bedingungen geknüpft sind daran, wie mit Biomarkern umzugehen ist und wie sie Anwendung zu finden haben. Und in dieser Arbeit wurden 21 21 Statements sozusagen getroffen, und zwar auch mit verschiedenen Stärken. Und Sie sehen, das sind die Fragestellungen, die da überprüft wurden, und Sie sehen, dass die Strong Recommendations, die hier verfasst wurden, in erster Linie oder praktisch ausschließlich, ohne hier im Detail darauf einzugehen, aber die beinhalten alle qualitative Parameter. Unter welchen Bedingungen oder welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit diese Tests sauber, sicher, reproduzierbar abgeführt werden. Und erst in den Recommendations, also sozusagen eine Ebene darunter, geht es um die inhaltlichen, um die biologischen Parameter, die zu bestimmen sind, wie beispielsweise eben das Testen für die auf RAS-Onkogen-Mutationen, prädiktiv für diese Formen der Therapie, die BRAF-Mutation als ein schlechter prognostischer Marker, dann aber auch alle diese oder gerade als BRAF gibt auch Auskunft über die Pathogenese dieser Tumoren, also das heißt, handelt es sich um einen sporadischen Tumor oder ist dieser Tumor beispielsweise im Rahmen eines Lynch-Syndroms, also des sogenannten hereditären Non-Polyposis Colorectal Cancers, entstanden. Und wenn man nun, also der qualitative Aspekt, ganz, ganz wichtig, wenn wir es mit Biomarkern zu tun haben. Diese beiden Tumoren, die ich Ihnen vorgestellt habe, sind natürlich nicht die einzigen, bei denen prädiktive Marker Anwendung finden. Sie sehen hier eine Reihe anderer Tumoren, malignes Melanom, dann das Bronchuskarzinom, das nicht kleinzellige Bronchuskarzinom, Orealkarzinome, gastrointestinale Stromatumoren, diese Liste ist unvollständig. Die entsprechenden genetischen Veränderungen, die Methoden, mit denen sie nachweisbar sind und die daraus abzuleiteten, zielgerichteten Therapien. Und damit komme ich zum Ende und möchte vielleicht trotzdem eine, naja, vielleicht nicht kritische Anmerkung machen, aber doch eine, die uns darauf verweisen soll, dass wir, wenn wir es mit Tumoren zu tun haben, wir es mit einem äußerst komplexen biologischen Phänomen zu tun haben und wir mit den Markern, die wir zur Verfügung haben und die wir einsetzen, im Moment dorthin blicken, wo sozusagen das Licht ist und nur auf einzelne biologische Eigenschaften, die maligne Tumorzellen aufweisen, sozusagen den Blick richten. Das Zweite, die Zusammenfassung ist Qualität, 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 Qualität. Und zwar sowohl die in den präanalytischen Prozeduren, also wenn das Gewebe entnommen wird, wie wird es fixiert, wie lange wird es fixiert, dann den gesamten analytischen Prozess, die Frage der Quantifizierung dort, wo wir quantitativ arbeiten, wo es moderne Methoden gibt, wie beispielsweise die Bildanalyse, die Absicherung dessen, was wir tun, durch Teilnahme an nationalen und internationalen Qualitätssicherungsprogrammen und Zertifizierungen beziehungsweise wünschenswert aus meiner Sicht überall dort, wo wir es mit DNA zu tun haben, auch Akkreditierungen. Eine gemeinsame Sprache zwischen Klinikern, Onkologen insbesondere und Pathologen in diesem Bereich. Letztlich aber auch, dass wir darauf achten müssen, dass wir mehr tun im Bereich strukturierter und standardisierter Befundung bzw. Dokumentation der Ergebnisse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.